Ja, hallo, nochmal alle zusammen. Ja, Helmut hat es ja schon gesagt, wir beginnen heute mit einem neuen Evangelium. Dieses Mal ist es das Markus-Evangelium, was ja das kürzeste von allen vieren ist. Es umfasst nur 16 Kapitel. Das Johannes-Evangelium jetzt mal so zum Vergleich umfasst 21 Kapitel. Lukas hat 24 geschrieben und Matthäus hat so viel Stoff gesammelt, dass er gar auf 28 Kapitel kommt. Ja, ich streue jetzt hier erstmal so ein paar bibelkundliche Facts ein. Der Autor des Markus-Evangeliums war Johannes Markus, der Dolmetscher von Petrus. Er begleitete Petrus auf seinen Missionsreisen. Wahrscheinlich hat er es in Rom verfasst und wollte damit Heiden ansprechen. Also keine Juden, sondern Heiden. Wie gesagt, es ist recht kurz und knapp. Es ist auch das jüngste. Man hat sein Evangelium auch ein Handbuch für Missionszwecke genannt. Er ist ein Pragmatiker. Er schreibt von den Taten Jesu. Und wir stehen mit dem Markus-Evangelium auch so richtig in medias res. Also er hat keine große Vorrede, hat keine Geburtsgeschichte, die Kindheit. Jesu nennt er auch nicht, auch keinen Stammbaum. Er knüpft einfach an das Alte Testament an, an das letzte Buch, das ist ja der Prophet Maleachi, und führt die Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt, einfach fort. Und dabei wird bereits der Johannes der Täufer angekündigt. Siehe, ich sende meinen Boten, oder auch Engel steht in anderen Übersetzungen, vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Und auch Jesaja wird zitiert. In Jesaja 40,3 heißt es ja, es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. So steht es in Jesaja und gemeint ist damit Johannes. Ja, das Markus-Evangelium fängt quasi mit der Wüste an. Ich gebe jetzt erstmal eine kurze Übersicht über das erste Kapitel und dann fokussiere ich mich nochmal auf einzelne Verse. Also es startet mit Johannes dem Täufer, dem Wegbereiter Jesu. Johannes tauft, damit den Menschen die Sünden vergeben werden. Aber nach ihm wird einer kommen, das kündigt er schon an, der tauft die Leute mit dem Heiligen Geist. Damit sagt er, das ist etwas ganz anderes als das, was ich hier predige. Jesus wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und Markus möchte zeigen, Jesus ist mehr als ein Mensch, er ist der Sohn Gottes. Kurz danach kommt Jesus persönlich zu Johannes und will sich, wie alle anderen, wie auch das ganze Volk, auch von Johannes taufen lassen. Und der Himmel tut sich auf, der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf ihn herab. Gott selbst sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes der Täufer, so erfahren wir später im Kapitel 6, verschwindet dann von der Bildfläche, er wird von Herodes enthauptet werden. Fortan, aber jetzt steht Jesus im Mittelpunkt. Johannes war nur sein Wegbereiter. Nach seiner Taufe verbringt Jesus 40 Tage in der Wüste, bevor er dann seinen Dienst in Galiläa antritt. Jesus verkündigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist seine Predigt. Er beruft die ersten Jünger, treibt Dämonen aus und heilt. Soweit das erste Kapitel im Überblick. Ich finde es bemerkenswert, wie Markus mit seinem Evangelium, mit der guten Nachricht von Jesus startet. Nach einer kurzen Einleitung sind wir mit Johannes in der Wüste. Auch Jesus geht zur Vorbereitung auf seinen Dienst 40 Tage dorthin. Mich hat das angesprochen. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren auch immer wieder in der Wüste aufgehalten, geistlich und seelisch gesehen. Davon möchte ich berichten. Meine Erfahrung werde ich mit in die Betrachtung mit einfließen lassen, wenn wir die Verse 4 bis 8 nun näher angucken. Ich lese sie. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze judäische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan, und bekannten ihre Sünden. Und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sprach, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ja, drei Aspekte möchte ich hervorheben. Erstens, Johannes war offensichtlich allein. Auch Jesus war ohne Begleitung, als er in der Wüste war. Und es gibt da noch weitere Personen, die ja eine Zeit lang in der Wüste sich aufhielten, zum Beispiel Mose. Mose floh, nachdem er in Ägypten den Arbeiter umgebracht hatte und vom Pharao zur Rechenschaft gezogen wurde, in die Wüste und war da allein. Elia, nachdem er im Auftrag Gottes die 450 Baals Propheten getötet hatte und Angst vor der Rache von der Königin Isabel hatte, ging in die Wüste. In der Wüste gibt es nicht viel Ablenkung. Da gibt es nicht viel Sand, Geröll. Du und die Natur sind da ganz eng zusammen. Es ist eine konzentrierte Zeit. Wir sind geografisch gesehen ja weit weg von der Wüste, aber auch hier gibt es Orte, wohin man fliehen kann oder die man besuchen kann, um in der Natur ganz für sich sein zu können. Ich habe da für mich den Wald seit vielen Jahren entdeckt. Und im Wald gibt es ja auch nicht so viel Ablenkung. Dahin kann ich gehen, wenn mir danach ist. Vielleicht habe ich aber auch Grund, mal zu fliehen, brauche Ruhe, möchte wieder klare Gedanken gewinnen. Wenn ich im Wald bin, dann fühle ich mich Gott ganz nah. Wisst ihr, früher war ich da etwas skeptisch und konnte das gar nicht so stehen lassen, wenn mir jemand sagte, nee, in die Kirche oder in den Gottesdienst, da gehe ich nicht hin. Ich spaziere lieber durch den Wald, das gibt mir viel mehr. Und ich habe mich dann immer etwas aufgeregt, als ob es etwas Besseres gäbe als den Gottesdienst. Jetzt, wo ich älter bin, sehe ich auch andere Seiten. Also ehrlich, ich kann sie verstehen, wenn Leute sagen, nee, in die Kirche gehe ich nicht, ich spaziere lieber durch den Wald, das gibt mir viel mehr. Im Wald ist es wirklich so, dass vieles, was uns sonst ablenkt, einfach nicht da ist. Nur der Schöpfer und sein Geschöpf sind da. Keine Leute, die mich aufregen. Also ich muss dazu sagen, ich meine natürlich jetzt so ein Bisshäuserwald, ne? Also wo es auch wirklich einsam ist. Ich meine jetzt nicht den Kiessee. Also da gibt es jedenfalls keine Leute, die mich aufregen oder begeistern oder beschäftigen. Ein Liebespaar, das sich liebevoll umarmt oder gar küsst, wo ich möglicherweise, also jetzt nicht ich persönlich, aber jemand anderes gerade in Trennung lebt, das kann sehr verletzend sein, wenn man sowas ja während des Gottesdienstes oder in der Gemeinde so sieht. Im Wald gibt es keine negativen Gefühle wie Eifersucht, kein Neid, keine Frage. Warum darf der eigentlich schon wieder da vorne stehen? Ich hatte mich schon dreimal angeboten. All die komischen Gedanken kommen mir im Wald nicht. Da sind nur der Schöpfer und ich unterwegs. Seele und Geist kommen zur Ruhe und auch dem Körper tut es gut. Die heilige Hildegard von Bingen empfiehlt, jeden Tag einen Waldspaziergang zu machen. In der Grünkraft, die sie sogar mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringt, die Viriditas, erkennt sie heilende Wirkung. Ich komme zum zweiten Punkt. Johannes kommt in der Wüste zu wichtigen Erkenntnissen, die in einem Auftrag münden. Er wird ja dann predigen und taufen. Er übt ungeheure Anziehung aus. Das ganze judäische Land kommt zu ihm. Jesus wird stark und sicher gemacht für sein dreijähriges öffentliches Wirken in ganz Israel. Das passiert auch in seiner 40-tägigen Wüstenzeit. Mose wird nach seiner Wüstenzeit das Volk Israel aus der Gefangenschaft führen und bis zur Grenze des gelobten Landes bringen. Elia kriegt auch wieder einen neuen Auftrag. Hazael soll er zum König von Aram salben, Jehu zum König von Israel und Elisa zu seinem eigenen Nachfolger salben. Also nach der Wüstenzeit folgen bei den Leuten große Aufträge. Das habe ich bisher noch nicht so erlebt. Vielleicht kommt ja noch der ganz große Auftrag, da will ich den Herrn ja nicht eingrenzen und schmälern. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Nach einem Spaziergang kommt ihr mit neuen Ideen nach Hause. Plötzlich hat sich das Problem in Luft aufgelöst. Oder ihr habt eine neue Sicht gewonnen, sodass ihr wieder neu ermutigt die Sache angehen könnt. Vielleicht befindet sich der ein oder andere gerade in der Wüste, dann kannst du dich schon freuen, wenn die Zeit vorbei ist und der Herr wird wissen, wann es vorbei ist, ob es nach 40 Minuten oder 40 Stunden, nach 40 Tagen, manchmal kann diese Wüstenzeit auch 40 Jahre andauern. Aber dann erwartet etwas Neues auf dich. Der Herr hat etwas mit dir vor. Du kommst zu neuen Erkenntnissen. Manches hat sich vielleicht als unwichtig herausgeschält. In der Wüste brauchen wir ja nicht viel. Johannes hatte offensichtlich keinen großen Kleiderschrank. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel. Vielleicht entscheidest du dich auch für einen einfacheren, bescheideneren Lebensstil und gibst etwas ab denen, die es dringend brauchen. Johannes ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Das ist ja neuerdings erkannt worden. Heuschrecken sollen sehr gesund sein, sehr eiweißreich und dazu beitragen, dass weniger Fleisch gegessen wird und mehr Tiere gesund und artgerecht gehalten werden können. Möglicherweise ist das auch eine Anregung für dich, über deinen Lebensstil nachzudenken. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail, da gibt es ja genügend Hip-Literatur und Zeitschriften und ja, Internet weiß da auch viel zu sagen. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Johannes ist nicht auf sich fixiert. Er hat ganz klar Jesus verkündigt. Er hätte ja nun den Ruhm und die Anerkennung genießen können, dass das ganze Volk Israel zu ihm gekommen ist. Hätte er da Jesus, den Konkurrenten, nicht verschweigen können? Nein, im Gegenteil. Er sagt, dass dieser viel besser ist als er. Er wird mit dem Heiligen Geist taufen. An anderer Stelle sagt Johannes in Johannes 3, Vers 3, er, und damit meint er Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist jetzt keine neue Diät, sondern kann uns dazu ermutigen, auch den anderen groß machen zu wollen, statt miteinander zu konkurrieren, zum Beispiel in die nächste Generation zu investieren, in der Kinder- und Jugendarbeit mitzuarbeiten, damit sie zum Glauben kommen oder Geld spenden in eine Organisation, die Mädchen hilft, zur Schule zu gehen, die Uniform zu bezahlen, mit fairen Chancen aufzuwachsen. Oder bei der Arbeit oder im Verein nach einem Nachfolger zu suchen, den zu fördern und einzuführen, statt ihn ins kalte Wasser zu werfen. Oder auch bewusst in die zweite Reihe zu treten und Hilfe anzubieten, wie es ja in der Wirtschaft teilweise passiert. Ein Freund von uns hat seine Firma verkauft und hilft jetzt ehrenamtlich jungen Firmenbesitzern, ihre Existenz aufzubauen. Damit hilft er, die anderen groß zu machen. Ich selber habe ja auch so eine Art Wüstenzeit durchgemacht. Ohne jetzt davon im Detail erzählen zu wollen, kann ich sagen, dass auch ich mich mehr auf Jesus ausrichten durfte. Ja, in der Wüste bin ich mit dem Herrn allein. Aber das starke Verlangen, ihm zu begegnen. Dabei kann ich nicht sagen, dass ich die ganze Zeit mit ihm dicke war. Im Gegenteil. Ich fühlte mich manchmal ganz schön allein. Hatte ich früher oft Bilder oder geistliche Eindrücke, schien der Herr zu schweigen. Da war Sendepause. Es gibt einfach solche Zeiten, da ist nur Trockenheit. Aber umso mehr ist in mir eine Dankbarkeit gewachsen für die kleinen Dinge. Ich war in der Zeit viel im Wald. Naja, klar, ich heiße ja auch Waldraut, ne, weil ich mich in den Wald traue. Ne. Hab mich an der schönen, klaren Luft erfreut, an den sprossenden Knospen, dem Grün, der Stille. Und ich bin da ganz ehrlich, manche Beziehungen sind in dieser Zeit auch kaputt gegangen, weil sie mit der Situation, in der wir uns befanden, dieser Wüstenzeit im seelischen Sinne nicht zurechtkamen. Ich musste einiges loslassen, aber manche Beziehungen wurde auch erneuert oder wurde gerade umso wertvoller. Die Familie ist ein wenig mehr zusammengewachsen und ganz banal, aber auch schön abgenommen habe ich auch. Zwar nur 5 Kilo, aber dafür bin ich auch Gott dankbar. Ich hatte über ein Dreivierteljahr einen sehr hässlichen Ausschlag, den ich mit Gottes Hilfe, ja, und Disziplin wegtherapiert habe. Und dabei, ja, habe ich halt auch wie in der Wüste ein wenig fasten müssen oder mich, ja, andere Lebensmittel zu mir genommen. Ich weiß nicht, ob ich nun sagen soll, freu dich, wenn du gerade durch eine Wüstenzeit gehst. Eigentlich sucht sie sich ja keiner aus, aber ich kann dir sagen, dass sie dich verändern wird und Gott hat das alles im Blick. Auf ihn zu schauen, statt auf dich, ist ein Prozess, der heilsam ist. Und da kann uns Johannes wirklich seinem Verhalten ermutigen, mehr und mehr auf Jesus zu schauen und von ihm, ja, inspirieren zu lassen. Jesus hat mit dem Heiligen Geist getauft. Und mit ihm, wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben, haben wir dieses Geschenk, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes leben dürfen. Und das ist wirklich etwas ganz anderes als die Taufe des Johannes, wie wir es im Bibeltext gelesen haben. Wir dürfen nicht nur aus der Vergebung herausleben, sondern auch, ja, sein übernatürliches Wirken erleben. Ich habe auch mal mehr, wenn mir so keine Worte kamen, in Sprachen gebetet und das viel, viel mehr als sonst. Und heute Vormittag habe ich etwas erlebt, was ich dachte, das werde ich, ja, das ist auch eine Frucht von dieser Zeit, dass ich mich mehr so, ja, darauf konzentriere, aus dem Heiligen Geist heraus zu leben. Und das wollte ich euch auch noch erzählen. Das ist auch ein schönes Erlebnis gewesen. Es war so, ich musste heute ziemlich eilig eine Rede für eine Beerdigung ausdrucken. Ich bin ja Trauerrednerin und ich hatte Termindruck. Wollte unbedingt die noch ausdrucken, was passierte. Papierstau. Nichts ging mehr. Dann habe ich so einige Dinge herausgezogen, geschüttelt, probiert, gebetet. Aber dann fiel mir ein, nein, irgendwie muss das ganz einfach sein. Der Herr weiß ja, dass ich die Rede brauche. Da kann ihm echt hundertprozentig vertrauen. Ich habe dann einfach den Heiligen Geist gefragt, was ich tun soll. Ja, und dann habe ich etwas getan, was ich auch noch nie getan habe. Ich habe dem Kopierer, beziehungsweise dem Drucker, die Hände aufgelegt. So, wie ich ja auch die Hände einem kranken Körper auflege. Und habe auf gleiche Weise dann gebetet, wie der Heilige Geist mir das so eingab. Ja, und ihr ahnt es, plötzlich kam mir doch noch eine ganz andere Idee. Das Teil nahm ich dann raus und konnte auch noch das dritte Blatt herausnehmen. Ja, und der Drucker funktionierte wieder. Das ist jetzt so ein ganz frisches Beispiel, was ich erlebt habe mit dem Heiligen Geist. Und ja, es hat mir viel Freude gemacht, das erste Kapitel von dem Markus-Evangelium jetzt vorzubereiten und bin gespannt auf unseren Austausch gleich. Vielleicht hast du auch das ein oder andere erzählt in der Vergangenheit oder vielleicht jetzt auch in der Gegenwart. Ich werde noch ein Gebet sprechen. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir wirklich für das Vaters Wort, für das lebendige Wort. Und ich bitte dich, dass das, was uns da jetzt so angesprochen hat, dass das in uns wirkt, dass es uns inspiriert, dass es uns heilt, dass es uns näher zu dir hinbringt. Wir können sicher sein, dass wir in deiner Gegenwart, Heiliger Geist, weiterkommen. Dass wir einfach, ja, dass sich diese Zeit lohnt, und dass du zu unserem Herzen sprechen wirst. Danke, Herr. Amen.